Wenn es einige gäbe, die sagen, ich bin jetzt hier in dieser Position und fühle mich unheimlich wohl und kann für Renalit unheimlich viel erreichen und ich bin hier dank des Supports von Carsten, das wäre mir sehr wertvoll. Ich glaube, ich bin da nicht der Typ für, um zu sagen, wenn ich mal gehe, dann sollen sich die Leute daran erinnern an 1, 2, 3. Ich würde mir wünschen, dass Leute sich eher an den Menschen Carsten Jenik erinnern und sagen, hey, das war jemand, der hat uns gepusht, aber positiv, der hat uns konstruktiv nach vorne gebracht. Und an die Zeit, mit dem erinnere ich mich gerne.
Ja, ein herzliches Hallo an alle Zuhörer oder Zuschauer zu Debugged. Neue Folge heute mit Carsten Jenicke, CEO von Renalit. Schön, dass du da bist, Carsten.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, Matthias.
Sehr, sehr gerne. Wir haben uns ja just vorgestern gesehen bei einem meiner Vorstandsdialoge. War auch eine illustre Runde. 5 Vorstände, gute Diskussion. Diverse Themen. Ich habe sogar ein Thema, was ich heute im Kontext von Führung gerne nochmal auspacken würde.
Okay.
Dieses Thema Incentivierung, Bonifizierung. Das fand ich sehr, sehr spannend. Aber vielleicht eins nach dem anderen.
Gerne.
Vielleicht einfach mal kurze Rahmengebung. Ich sag mal eben, Renalit, ihr sitzt in Worms, habt eine ganze Menge Standorte auf der Welt. Ich weiß nicht mehr, ob es 30 oder 50 waren, aber du wirst mich korrigieren.
Knapp 30, ja.
Ja. Macht 1,2 Milliarden Umsatz,
seid genau.
Also alles andere als ein Kleinunternehmen, 5000 Beschäftigte. Und wir haben, glaube ich, eine ganze Menge spannende Themen, weil ihr in der Industrie tätig seid. Du wirst das viel professioneller formulieren als ich. Ihr stellt Folien her und das in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also wenn man im Krankenhaus unterwegs ist, dann wird man Beutel in jeglicher Form wahrscheinlich von euch antreffen, ob für Blut, Urin, you name it. Aber es gibt ganze Swimmingpools von euch, die auf der Welt vertrieben werden, Dächer, die und so weiter und so fort. Also eigentlich ganz spannend. Und ja, erstmal, wer ist Carsten eigentlich? Was ich ganz gern mache, ich teile am Anfang eine Kleinigkeit von mir und dann mal gucken, wie das mit dir resoniert. Ich habe mich die Tage furchtbar geärgert, was selten passiert. Also in Jobs, die du und ich machen, hast ja jeden Tag eigentlich x Sachen, die nicht funktionieren und Leute, die dich im Zweifel aufregen und man könnte sich den ganzen Tag aufregen. Und ganz selten ist es bei mir so, dass ich irgendwas tatsächlich so mehrere Tage mit mir so echt als Groll rumschleppe. Also es ist richtig stinkig war. Was war's? Meine Frau und ich haben seit 2 Jahren so ein Projekt am Laufen, dass wir uns so ein Expeditionsmobil bauen lassen. Mhm. Und das wollten wir eigentlich fest geplant, jetzt so ein bisschen Skandinavien abfahren und damit mal 6, 7 Wochen unterwegs sein. Klappt nicht. Fertigstellung sollte eigentlich mal so Q1 sein. Dann war die Idee, dass es spätestens Juni ist. Dann war die Idee Juli. Ja, und ist immer noch nicht fertig. So, ne? Jetzt wird halt das Haus in Schweden gemietet. Und der gute Kerl, der sich mit diesen Dingen wirklich gut auskennt, ist aber kommunikativ derart schlecht, dass ich so das Gefühl hatte, ist das so jetzt meine Schuld und ich soll mich nicht so anstellen, dass es sich nochmal verzögert. Und das hat mich einfach echt geärgert, richtig geärgert. Gibt's was, was dich richtig ärgern kann? Oder hast du dich schon mal einfach auch über Tage oder Leute einfach mal wirklich geärgert? Oder kannst du das ganz schnell abhaken? Wie bist du da so drauf?
Nee, ich bin jemand, der sich auch gerne mal ärgert, muss ich leider zugeben. Aber seltener eigentlich jetzt aus dem beruflichen Umfeld, eher wenn ich so sehe, was geopolitisch auch passiert, wo ich denke, wie viel dumme, gefährliche Leute wirklich das Sagen in der Welt haben. Und das ärgert mich sehr oft, muss ich sagen. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht ins Detail gehen. Wir wissen alle, worüber ich spreche. Aber in meinem beruflichen Umfeld versuche ich immer eher, den ruhigen, ausgeglichenen Part zu geben. Wenn meine Frau das jetzt hören würde, die würde sich wahrscheinlich totlachen. Weil es ist in der Tat so, man versucht sich dann im beruflichen Umfeld sehr ausgeglichen zu geben. Ist auch sicherlich Teil meiner Rolle, auch als Moderator, Motivator. Und dann zu Hause bricht es hin und wieder mal wegen Kleinigkeiten vielleicht aus einem raus. Das muss dann leider hier und da meine Frau mal aushalten, aber ich glaube, das kriegen wir zusammen ganz gut hin.
Ich glaube, das ist ja so ein Muster. Ich denke so, in den Jobs, die wir machen, da muss es auch so den Schauspieler und Entertainer manchmal geben. Da mag es innen anders aussehen, als es nach außen wirkt. Das ist mir auch bekannt. Und das Phänomen nach Hause tragen. Ich hatte in einem Podcast mit dem Stefan Leitz mal erzählt, wie mir meine Tochter so das Kompliment gemacht hatte, dass sich das zum Glück gebessert hat und ich zu Hause dann eben nicht mehr unausgeglichen wirke. Aber es ist ja dann auch ja eine Belastung, die man dann mit sich und dann eben auch gerne ins Privatleben trägt.
Und leider, weil ich das Beispiel gerade brachte, leider muss das dann meine Frau aushalten, weil sie sagt oft, Mensch, mit den Jungs, wir haben zwei Söhne, Den Jungs bist du immer so gut drauf und so ausgeglichen und verständnisvoll und irgendwie erlaubst vieles und hast für vieles wirklich Verständnis und gibst da Tipps. Und bei mir ist das nicht so. Mhm. Und dann sagt sie das und dann reflektierst du das und musst dann zugeben, sie hat tatsächlich recht.
Und da arbeitest muss man wirklich du da an sich an dir selbst dann?
Ich versuche das.
Also versuchen hilft ja nicht.
Das stimmt. So. ich arbeite an mir. Aber hin und wieder bricht es dann trotzdem aus mir raus. Mhm. Aber ich glaube, ich bin auf dem Weg der Besserung.
Okay. Hast du irgendwie, ich meine, ja, das, was du machst, kommen wir ja nachher noch im Detail drauf, ist ein belastender Job. Hast du irgendwie für dich, ich will jetzt gar nicht irgendwie hier Kniffe, Lifehacks, alles in der Regel relativer Unsinn, aber hast du für dich Wege gefunden, wo du sagst, da so komme ich mit der Vielfalt an Themen, der Belastung auch so klar, dass sich das halt nicht irgendwie auch für dich negativ, selbst negativ äußert. Machst du was zum Ausgleich oder was tust du genau, um dich auch dafür vielleicht zu trainieren oder zu erziehen, dass das nicht passiert?
Ja, das war früher in der Tat noch einfacher, als unsere beiden Jungs noch kleiner waren. Das war für mich der super Ausgleich. Also sobald ich dann zu Hause war oder auch am Wochenende, war Familie im Vordergrund und dann im Spiel mit den Jungs, dann natürlich auch bei Ausflügen mit Familie und Frau, da war das Berufliche weg. Das heißt, da konnte ich wirklich abschalten. Ich kam nach Hause und konnte abschalten. Also wenn du die Tür aufmachst und dann rennen da zwei Jungs runter, einer schmeißt dir ein Holzschwert hin und bevor du es aufgehoben hast, hast du schon den ersten Schlag abbekommen und schreist vor Schmerz auf, dann sind die Probleme von der Arbeit erstmal weg. Mittlerweile sind die beiden 26, das heißt, wohnen nicht mehr zu Hause. Das heißt,
erst zweijährige Zwillinge, ne?
Genau, zweijährige Zwillinge. Beide in Barcelona geboren damals. Meine Frau ist ja aus Barcelona auch gebürtig. Die kommen jetzt nicht mehr mit Holzschwertern auf mich zugerannt. Sport. Sport ist eine ganz wichtige Aktivität, um damit umgehen zu können. Früher habe ich immer gesagt, ich werde niemals einen Sport machen, der nichts mit Bällen zu tun hat. Ja, ob es Fußball oder Tischtennis, Squash. Und irgendwann merkt man dann, wenn man Kinder bekommen hat oder wenn man Vater geworden ist, die Zeit ist nicht mehr da, um zu sagen, so, jetzt um 7 gehe ich jetzt mit den Freunden mal 1-2 Stunden Squash spielen. Das geht nicht mehr. Und was ist dann Sport, den man ausüben kann? Laufen. Laufen kannst du immer. Du kannst abends um 10 laufen, um 9, morgens früh. Und dann habe ich tatsächlich angefangen mit Laufen. Und ich bin jemand, ich könnte nicht einfach jetzt 10 Kilometer laufen ohne Ziel. Das heißt, jetzt dreimal die Woche laufen gehen, ohne auf was hinzuarbeiten, das könnte ich nicht. Das heißt, mein großes Ziel war dann, ich möchte mal gern einen Marathon laufen. Und dann innerhalb der Firma dann kommuniziert, dann auch noch so ein paar Leidensgenossen gefunden. Und dann haben wir uns damals 2001 auf den Karstadt-Marathon vorbereitet, der erste Karstadt-Marathon von Bochum nach Dortmund. Und das war so ein Ziel, was ich hatte. Und mittlerweile haben wir Headquarter Rennlit in Worms. Es gibt dort den Nibelunglauf, der findet immer jeden zweiten Sonntag im September statt. Kann man laufen 10 Kilometer oder einen Halbmarathon oder ab 60 kann man auch sich für 5 Kilometer anmelden, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Und das ist so ein Ziel. Das ist dann so für mich der Laufhöhepunkt des Jahres zu sagen, Mensch, ich will am zweiten Sonntag im September eine gute Zeit laufen. Und das ist dann mein Ziel, um da wirklich beim Laufen dran zu bleiben.
Was ist
das
eine gute Zeit?
Das ist eine ganz böse Frage, Matthias.
Ich habe dafür auch noch eine in petto.
Ja, das dachte ich mir, das hatte ich befürchtet. Es war, zu meinen Anfängen bei Renault war das große Ziel immer, ich möchte unter 50 Minuten laufen, habe ich auch oft geschafft.
Den Halbmarathon oder die 10 Kilometer?
Ja, nee, den Marathon. Ich bin in den Marathon Bochum-Dortmund unter 50 Minuten gelaufen. Ich hatte diese neuen Adidas-Schuhe, damit geht das. Im Ziel war immer so unter 50 Minuten, das habe ich dann auch ein paar Mal geschafft. So im Laufe der Jahre ist das Ziel ein bisschen dann nach oben gedriftet. Das heißt, für mich eine gute Zeit ist, wenn ich unter einer Stunde bleibe. Damit bin ich zufrieden und ich glaube, das ist auch eine gesunde Laufzeit.
Ja, deine und von mir sehr wertgeschätzte Kollegin Maylin sagte mir, dass sie das letzte Mal schneller war als du und dass du da gedacht hast, oder irgendwie kam da auf, naja, da muss ich jetzt aber nochmal einen Zahn zulegen.
Ja. Können wir den Kommentar von dir jetzt rausschneiden?
Selbstverständlich.
In der Tat, jetzt kann ich auch sagen, Maylin, die Jahre davor war sie immer hinter mir im Ziel. Mhm. Aber stimmt, letztes Jahr ist die Maylin echt gut gelaufen. Und das war das erste Mal, ich muss es zugeben, das erste Mal in meiner Nibelungenlaufkarriere, dass ich nicht unter der Stunde geblieben bin, war eine Stunde, zwei, irgendwas. Das nagt noch an mir.
Wie häufig läufst du die Woche?
Mindestens versuche ich zweimal. Nach Möglichkeit dreimal.
Neben Sport noch andere ganz praktische Sachen, vielleicht auch direkt verbunden mit der Frage, du bist jetzt seit der Renolit seit 2008, ist richtig?
1. September 2008, genau. Ja.
Bist also im Grunde, ja, etliche Jahre, da bist du dann, glaube ich, so seit acht, neun Jahren im Vorstand und seit letztem Jahr jetzt CEO.
Nach 10 Jahren, also ich bin gestartet 1. September 2008 als Geschäftsbereichsleiter für den Bereich Design. Heute heißt das Interior Surfaces, also Möbel, Fußboden, Decke, Wand. Und bin dann im April 2019 in den Vorstand gekommen und seit dem 01.01.25 dann als CEO.
Ja. Vielleicht, wenn du mal die Frage mit, wie bewältigst du so den Alltag, was machst du zum Ausgleich, laufen hatten wir schon, ob es noch andere Dinge gibt, direkt verknüpft mit der Frage, wie hat sich diese Reise für dich persönlich verändert? Würdest du sagen, das Arbeitspensum ist eigentlich gleich? Oder hat sich das mit den gerade skizzierten, insbesondere zwei substanziellen Rollenwechsel, Vorstand, CEO, auch nochmal verändert?
Spannende Frage. In der Tat eine sehr spannende Frage. Ich würde sagen, Arbeitspensum, ja, hat sich schon noch. Also jetzt zu sagen, es hat sich nicht geändert, wäre wahrscheinlich gelogen. Ich war immer schon sehr lange im Büro auch. Aber es ist der Druck nochmal ein anderer.
Woran spürst du das?
Du bist jetzt in der First Line of Fire. Mhm. So nenne ich das immer ganz gerne. Wenn du Geschäftsbereichsleiter bist, dann hast du einen Vorstand, in den du berichten kannst, in unserer Matrixstruktur bei der Renolit. Und wenn du einen guten Vorstand hast, dann weißt du, der hält dir den Rücken frei, auch wenn es mal schwierig wird. Das Glück hatte ich. Ich konnte da wirklich mit jedem Problem hin und wusste auch, da wird mir jetzt nicht gleich der Kopf abgerissen, wenn mal etwas nicht so gut läuft. Und das gibt dir wirklich viel, viel Peace of Mind, sag ich mal. Dann im Vorstand war das immer noch ähnlich. Dann bist du zwar derjenige, an den dann auch andere aus der Management Level 1 Ebene berichten. Dann bist du derjenige, der diesen Kolleginnen und Kollegen den Rücken frei hält. Aber wenn es dann auch Richtung wirklich schwierige Entscheidungen geht oder auch vielleicht mal so Ergebnisprobleme in der Gruppe oder auch Themen mit dem Aufsichtsrat, Familie, dann bist du nicht der in der Line of Fire ist, sondern hast du immer noch einen Kollegen, der auch dort den Rücken frei hält, wenn es gut läuft. Und das Glück hatten wir alle im Vorstand. Und dieses Kissen, sage ich mal, ist jetzt, dieses Komfortkissen ist jetzt weg. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt derjenige, der möglichst allen den Rücken frei hält. Und dann derjenige ist, der dann da Rede und Antwort zu halten hat. Ich muss aber sagen, das ist in unserem Unternehmen, ich möchte fast sagen vorbildlich, das Verhältnis von Vorstand zu Aufsichtsratfamilie könnte ich mir besser nicht wünschen. Familie, die schon immer sehr, sehr langfristig orientiert war. Ich würde da gerne eine kleine Anekdote mal, das passt jetzt gerade gut, eine Anekdote dazu erzählen, damit vielleicht auch die Zuhörer verstehen, wie ist unsere Kultur bei Renolit, wie ticken wir. Und ich nenne dir immer ein Beispiel.
Kannst du das parken? Weil
gerne.
Ich glaube,
gerne.
Ich habe mir auch, gerade was Wichtiges aufgeschrieben, weil dieses Peace of Mind, das fand ich beeindruckend, weil ich ganz viele Vorstandsführungssetups kenne, wo alleine schon die Zielsetzung eine andere ist, dass man nicht als Vorstand für Peace of Mind seiner nächsten Ebene sorgt, sondern eher für Pressure. Aber da kommen wir vielleicht nachher drauf. Was ich glaube, was gut wäre, dass wir den Zuhörern einmal kurz vermitteln, was macht ihr eigentlich genau? Also ich habe es zwar kurz angerissen, bei Debug gehen wir im Grunde so ein bisschen im Organisationskontext immer rein, hey, Operating Model, wie tickt, wie verdient ihr eigentlich Geld, wie ist das so gestaltet, was ist Strategie, kommen wir auch noch auf Spark 2030 zum Sprechen, wie läuft Strategieumsetzung und dann aber auch das Thema Leadership-Kultur, wo ich mir vorstellen kann, dass wir da eine ganze Menge spannende Fragen haben und da dann gerne mal
auch
so dieses Verhältnis. Wenn du mal versuchen solltest, für am besten irgendwie ein 10-jähriges Kind zu erklären, mit was verdient ihr eigentlich euer Geld? Was würdest du sagen?
Vielleicht als Intro würde ich sagen, jetzt kommt der Werbetrailer, dass die Renolit sich als Weltmarktführer in der Herstellung von sehr hochwertigen technischen Kunststofffolien sieht. Und wie du ja vorhin im Intro schon gesagt hast, decken wir da ganz verschiedenste Bereiche ab. Das geht vom Bereich Medical Healthcare, sprich Kunststofffolien für die Herstellung von Blutbeuteln, Transfusionsbehälter, Schläuche, medizinische Systeme, was auch immer, bis hin zu den, wir nennen das Membranen für die Pool-Auskleidung. Und wir stellen da Folien her von einer Dicke von unter 100 μ. Ein μ ist ein Tausendstel Millimeter, das heißt 100 μ sind 0,1 Millimeter, darunter noch bis hin zu 4, 4,5 Millimeter. Das sind diese dicken Schwarten, die dann halt in den Bereich, wie du sagst, Dächer, Roof oder auch Pool gehen. Ja, Prozess, Produktionsprozess.
Jetzt mal klang jetzt übrigens gar nicht so, als hättest du schon tausendmal erzählt.
Na, ist zum zweiten Mal erst, glaube ich, die letzten 10 Jahre. Du sagst, mal den Prozess für einen 10-Jährigen erklären.
Ja, vor allem auch, weißt du, wenn du auf die Wertschöpfung guckst, ja, was macht ihr selber? Ja. Dann habt ihr ja diese ganz verschiedenen Geschäftsfelder, ja, haben die irgendwas gemeinsam. Wo produziert, also mal so zu versuchen, simpel zu greifen, wie kommt es am Ende des Tages, dass ihr auch noch ein bisschen EBIT macht?
Gerne. Ich würde gerne ein Beispiel aufgreifen, was unser Produktionsleiter aus Worms, der Herr Winkowski, mal genannt hat, finde ich sehr, sehr anschaulich und vergleicht uns mit einer Nudelfabrik. Klar, was ist jetzt der Rohstoff für die Nudelfabrik? Das ist Mehl, Weizen wird gemahlen. Vergleichen wir das mal mit unseren Polymeren und unseren Kunststoffen, die wir halt in Pulverform einkaufen. Das heißt, unsere Lieferanten aus Erdöl, aus Steinsalz, stellen die halt in sogenannten Crackern diesen Grundstoff her. Das kann Polypropylen sein, Polyvinylchlorid, Polyethylen. Und liefern uns das in Pulverform. Das heißt, unser Mehl, das Mehl für die Pastafabrik, ist unser Kunststoffpulver. Und was passiert in der Pastafabrik? Ich gebe dann Ei dazu, Wasser, möglicherweise geschmackliche Verstärker, Additive oder vielleicht auch Spinat, Tomaten, um deine Farbgebung entsprechend reinzubekommen. Machen wir genauso. Wir geben Additive dazu, damit dann aus dem Pulver eine Masse wird, unser ich nenne es mal Teig. Das können sogenannte Schlagziehmodifier sein, damit die Folie entsprechend reißfest wird. Das sind dann Pigmente, um die Folie entsprechend farblich abzustimmen. Und über große Kalandanlagen, das sind Maschinen mit 4 bis 5 großen beheizbaren Walzen, wird dann dieser Teig geknetet, wie in einer Pastamaschine, sage ich mal. Bis halt da, und das ist die Kunst bei der Geschichte, eine sehr, sehr gleichmäßige, in der Dicke variable Folie hergestellt wird. Und wie es ähnlich dann wie im guten Pasta-Restaurant ist, das Servieren ist ja auch ganz wichtig, jetzt eine Spinatsoße, so eine Tomatensoße, was auch immer, wir können die Folien in Abhängigkeit von dem Geschäftsbereich dann halt noch veredeln, sprich wir bedrucken die, jetzt für den Bereich Interior Surfaces, für den Möbelbereich oder auch im Bereich Exterior, für die Fensterprofile, Farbgebung können wir dann entsprechend anpassen. Oder und die werden dann noch entsprechend auch geprägt, dass du dann wirklich sehr holzähnliche, nachahmende Oberflächen hast. Also ich wage zu sagen, dass wenn du, nimmst du nicht über als Nichtfachmann jetzt in dem Thema, über eine von uns geprägte Möbeloberfläche oder Möbelfolie mit der Hand gehst, kannst du nicht sagen, ist das jetzt Echtholz oder eine von uns geprägte Folie?
Kann ich bestätigen, weil in unserem Expeditionsmobil sieht aus wie Holz, fühlt sich an wie Holz, ist aber kein Holz.
Ja, in der Tat. Gerade jetzt der Bereich Caravan, da sind wir auch einer der größten Zulieferer in dem Bereich und da sind unsere Folien in der Tat in der Anwendung. Das heißt, wenn du einen Caravan hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du dann Renault-Produkt mit dir rumfährst.
Ich finde, damit hätten wir fast in die Sendung der Maus gehen können.
Also. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen gut rübergekommen. Vielen Dank an Herrn Winkowski in Worms nochmal an dieser Stelle.
Sag mal gerade, sind das ja sehr unterschiedliche Sachen. Ne? Du sagst Caravan, Swimmingpool, Dächer, Fenster. Und dafür seid ihr Weltmarktführer, seid ihr wirklich einer der Hidden Champions hier in diesem Land. Produziert ihr das alles in Worms? Wo produziert ihr die Dinge? Und wo vertreibt ihr sie? Vielleicht da ein paar Worte noch zu. Ne? Was ist Deutschland, Europa, der ganze Planet? Kannst du da noch ein bisschen?
Was sind die Gemeinsamkeiten auch? Ne?
Ja.
Also in der Tat, wir haben, wie du vorhin gesagt hast, knapp 30 Standorte, an denen wir produzieren und vertreiben. Global agierend, das heißt, Herz ist in der Tat Europa. Wir haben auch Standorte in den Vereinigten Staaten. Ein großer, wichtiger Standort in La Porte, das ist in Indiana, knapp 2 Stunden südwestlich von Chicago. Wir haben einen wichtigen Standort noch in Commerce bei Los Angeles für den Bereich Healthcare. Haben aber auch Standorte in China, in Beijing, wieder für den Bereich Healthcare, Peking, aber auch im Süden, in Yingde, wo wir halt für andere Geschäftsbereiche produzieren. Haben ein Werk in Indien für den Bereich Composites, wo wir für die Automobilindustrie fertigen und bauen da gerade in einem sehr spannenden Projekt ein weiteres Werk auf für den Bereich Geomembran. Da sage ich vielleicht gleich noch was zu. Und ansonsten sind wir mit 4 Standorten in Deutschland. Das ist unser Statement Worms, für den deutschen Frankenthal. Standort. Worms, Frankenthal, München und Waldkraiburg. Und in Europa haben wir weitere Standorte. Dann in England, Cramlington im Norden. In Spanien 2 Standorte, San Saloni bei Barcelona. Was mich sehr freut aufgrund meiner fast katalanischen Herkunft. Danke meiner Frau.
Mich auch sehr gefreut. Wir haben ja vor 5-6 Jahren ein Projekt zusammen gemacht und ja. Ich war sehr gerne in Barcelona.
Ja, kann ich verstehen. in Via Tuerta. Einen weiteren Standort in Spanien und dann in Mailand, noch in Italien und in Buriasco.
Jetzt bist du ja wirklich einmal durch den Globus marschiert. In der Tat, ja. Produziert ihr auch an diesen Standorten?
Genau. Oder? Ja, ne? Ich habe jetzt nur die Standorte genannt, wo wir produzieren. Dazu gibt es dann noch verschiedene Vertriebsstandorte, wo wir halt den Kunden auch entsprechend dann ansprechen möchten. Und ja, was verbindet uns? Uns verbindet das... Erstmal die Produktionsmethode. Also in allen Produktionsstandorten werden diese Folien verschiedenen Dicken halt über die Kalander oder halt Extrusionstechnologie hergestellt. Es gibt Standorte, die sich auf einzelne Geschäftsbereiche fokussieren und andere, ich nenne das mal Hybridstandorte, die für verschiedene Geschäftsbereiche produzieren. Also unser Einkauf zum Beispiel, der agiert global. Das heißt, der Einkauf, Economies of Scale, kauft für die ganze Gruppe entsprechend ein. Und das ist das, was uns verbindet, sprich die Polymere, die wir einsetzen und die Maschinen, auf denen wir produzieren.
Dann sag mal, wenn man ein bisschen provokant drauf guckt, kann man ja sagen, wie furchtbar, die produzieren ja nur Plastik und müllen unseren Planeten zu. Wenn man sowas hört, und wahrscheinlich hörst du auch mal sowas, was sagst du dazu, wie denkst du darüber, kannst du das mal einordnen, auch, weiß ich natürlich, Zero Waste Production, Circular Economy, wie stehst du dazu, also wie steht man zu dem Thema Plastik, globale Verschmutzung, Nicht-Abbaufähigkeit von Plastik, aus Umweltperspektive sozusagen das Gift schlechthin für den Planeten. Ordne das mal ein.
Ein großes Thema. Kannst du stundenlang drüber diskutieren. Mir sind da 2 Aspekte ganz wichtig, um das mal, ich glaube, vernünftig einzuordnen. 2 Aspekte, die massiv wichtig sind. Zum einen glaube ich, dass es in den letzten 150 Jahren wahrscheinlich kein Stoff, keine Technologie gab, die so zivilisationsfördernd treibend war, wie es in der Kunststoff war. Und das Problem, und das, glaube ich, ist das Thema...
Gibt's ja erst seit den 60er Jahren, ne? Also Kunststoff in der Form. Ne? Und daher ist deine Einordnung wahrscheinlich richtig.
In der Form, wie es heute gehandhabt wird, ja. Und ein Aspekt, der mir wichtig ist bei der ganzen Diskussion, das Problem ist nicht der Kunststoff. Das Problem ist die Verramschung eines so wertvollen Stoffes, sprich die Nutzung. Wofür nutze ich diesen sehr wertvollen Stoff? Und was mache ich nach Ende seines Lebenszyklus? Und da kann ich auch sagen, jetzt für die Renolith, dass wir da, glaube ich, auch wieder Marktführer sind, der Art und Weise, wie wir da rangehen. Ich bin ganz bei dir, bei der Diskussion, brauchen wir diesen ganzen Verpackungsmüll? Nee, glaube ich, brauchen wir nicht. Also wenn ich jetzt mal 2 oder 3 ganz konkrete böse Beispiele nenne, ist mir letztens beim USA-Besuch wieder aufgefallen, da gibt es in Folie eingeschweißte Bananenhälften. Das ist natürlich Quatsch. Ich habe letztes Jahr beim Besuch in Spanien, in Barcelona gesehen, im Supermarkt, da gibt es in Folien eingeschweißte Spiegeleier. Das ist natürlich Schwachsinn. Das ist völliger Nonsens. Trotzdem, und man muss deshalb, glaube ich, differenziert drauf schauen, auf Folie, Kunststoff als Verpackungsinstrument darf man nicht per se verteufeln. Gibt es das berühmte Beispiel, ein Kollege hat da mal einen Blogartikel geschrieben zum Thema Salatgurke. War auch Diskussion, Mensch, was für einen Schwachsinn, Salatgurken in Kunststofffolie im Supermarkt anzubieten. Und das Echo darauf war so verheerend auf das Thema eingepackte Gurke, dass du heute in Supermärkten kaum noch diese in Plastik eingepackten Gurken findest. Vielleicht erinnerst du dich, früher war das
ja,
so.
Ja.
Thema ist aber, und sogar Naturschutzverbände sagen heute, nicht verpackte Gurken haben eigentlich einen höheren CO2-Fußabdruck als verpackte. Warum? Wenn ich die nicht verpacke, A, brauche ich dann Transport in gekühlten LKWs, die ganze Kette durch. Das ist natürlich erhöhter Energieverbrauch, erhöhte Kosten. Und B, wenn ich das nicht mache, verdirbt viel mehr Ware. Das heißt, ich muss viel mehr produzieren, um am Ende das gleiche Sortiment anbieten zu können. Das heißt, man muss auf diese Thematik wirklich sehr, sehr differenziert schauen. Dann, was machen wir bei der Renolith? Gibt es aus meiner Sicht zwei, drei wichtige Aspekte. A, Thema Energie müssen wir uns möglichst autark aufstellen. Das heißt, Abhängigkeit von Gas und Strom runterbekommen. Das wurde uns jetzt wieder schmerzlich vor Augen geführt durch die Iran-Krise, wie abhängig wir nicht nur bei den Kosten, aber auch überhaupt bei der Verfügbarkeit von Öl und Gas sind.
Wir sprachen ja die Tage darüber, auch Stichwort Nahostkrise, Iran-Krieg. Hast du klar gemacht, wie viel euch das tatsächlich einfach auch kostet, wenn der Ölpreis mal respektive der Preis für eure Rohstoffe anfängt anzuziehen. Kannst du das, soweit du eben magst, mal klar machen, damit Zuhörer mal eine Dimension an Vorstellung bekommen, was das nicht nur für den Spritpreis an der Säule bedeutet, sondern auch Unternehmen wie eine Renolith, was das mit euch macht?
Ja, kann ich gerne sagen. Also erstmal, das Schlimmste ist immer Unsicherheit. Das heißt, wenn ich weiß, dass die Kosten langfristig hoch sind, dann kann ich damit umgehen, dann können wir damit umgehen, dann können die Kunden damit umgehen. Das Thema ist, wenn du nicht weißt, wann, was, ob überhaupt kommt und verfügbar ist, zu welchen Preisen, dann hast du ein Problem. Und das ist genau in der Lage, in der wir uns dann seit Ende Februar, seit dem Angriff auf den Iran befinden. Und ganz konkret, was bedeutet das für uns? Also A, der wichtigste Punkt ist wie immer Verfügbarkeit. Es gab schon Momente, so im März, April, wo nicht klar war, werden wir die Maschinen am Laufen halten können, weil die Auftragslage war gut oder ist gut, gerade jetzt im ersten Halbjahr 26, aber wird genug Rohstoff nachkommen. Und das liegt nicht so sehr daran, dass wir jetzt rohstoffabhängig sind von dem, was aus der Straße von Hormuz kommt, sondern liegt einfach daran, dass aufgrund der Verknappung dort sich der gesamte Weltmarkt verknappt hat und entsprechend die Rohstoffe teurer wurden. Das heißt, auch uns stand weniger zur Verfügung. Sehr früh sind die Lieferanten auf uns zugekommen und haben gesagt, Leute, ihr bekommt maximal das, was ihr budgetiert habt.
Was kauft ihr da ein? Kannst du das mal kurz...
Polymere Kunststoffe, ja. Das ist Polyvinylchlorid, Polypropylen, Polyethylen und dann sonstige Additive.
Und wie viel sind die teurer geworden in der Zeit?
Ja. Den Gedanken, lass mich den kurz ausführen. Erster Punkt ist Verfügbarkeit. Das haben wir geschafft. Großes Kompliment an unseren Einkauf, dass das wieder geklappt hat. Und dann Thema Preise. Das hat uns extrem getroffen. Unsere Rohstoffe sind gestiegen in der Range von 50-100%. 50-100%.
Und das ist ja für euch nicht irgendeine Kostenposition?
Das ist die Kostenposition. Das macht ungefähr ein Drittel vom Umsatz ist Rohstoff. Pi mal Daumen. Und um auch mal eine Zahl zu nennen, glaube ich, kann sich jeder vorstellen, wenn wir als Unternehmen im Jahr ungefähr diese 1,2 Milliarden fakturieren, alleine durch die Rohstoffteuerung haben wir da mehr Kosten gehabt in den Monaten März, April, Mai von rund 30 Millionen Euro. Kann sich jetzt jeder Pi mal Daumen ausrechnen, 1,2 Milliarden. Was macht die Renolith vielleicht für einen Gewinn? Was ist so branchenüblich? Und wenn du dann auf einmal in 3 Monaten 30 Millionen mehr an Kosten hast, da bleibt dir nichts anderes übrig, als das an die Kunden weiterzugeben. Ist nie schön, macht keinen Vertrieb gerne, aber ist die einzige Möglichkeit. Ne? Weil das kann sehr, sehr schnell existenzgefährdend sein. Nun sind wir als Renolith sehr, sehr stabil, sehr, sehr gut aufgestellt. Aber das ist auch für uns kein Pappenstiel.
Verstehe. Lass mal da den Sprung in die Strategie machen. Wir beide, Vorstandsteam, hatten ja das Vergnügen, 2021 war es, glaube ich, so für die 25er Strategie-Umsetzung zu machen. Jetzt habt ihr Spark 2030.
Also ich glaube, wir haben uns kennengelernt, Matthias, sogar 2019. Ich bin gestartet im Vorstand April 19 und ich glaube,
stimmt.
Du warst mit das erste große Projekt, wo ich da mit drin war und da haben wir uns kennengelernt. Da fing das an, die Strategie 2025 zu entwickeln. Sorry.
Kommen wir bestimmt nochmal drauf, weil ich natürlich daran interessiert bin, wie ihr das Umsetzungsmanagement der 2030er macht. Aber vor Umsetzung Strategie 2030, wenn ich es jetzt recht in Erinnerung habe, habt ihr vier zentrale Pillar-Themen. Profitable Growth, Boost Performance, Empower People and Secure the Planet or so in der Art.
Protect our planet.
Protect the planet. Wenn man jetzt auf insbesondere Wachstum guckt, dann sagt eure Strategie ja ganz klar, Wachstum Asien, USA oder Amerika, nicht Deutschland. Kann Deutschland als Industrie deiner Meinung nach überhaupt für euch noch wachsen oder ist das Ding eigentlich durch? Und dann verknüpfe ich es direkt mit einer Frage. Trotzdem investiert ihr ja die größte Summe ever in Worms. Ich glaube 130 Millionen Euro, neues Werk. Wie passt das zusammen? Also es ist jetzt ein ganzer Blumenstrauß an Fragen, aber du wirst das schon irgendwie sortieren.
Super Frage und passt auch in der Tat super zusammen. In der Tat, der eine Eckpfeiler unserer Strategie, Profitable Growth, sieht vor, dass wir vornehmlich in Asien, sprich in unseren Werken in China, Indien wachsen und vor allen Dingen auch Nordamerika. Da haben wir eine eigene Strategie aufgesetzt mit verschiedenen Geschäftsbereichen, um dort in Nordamerika entsprechend stark zu wachsen. Heißt aber nicht, dass Europa oder Deutschland außen vor wäre. Wir sind wirklich Platzhirsch in verschiedenen Geschäftsbereichen in Europa und in Deutschland. Und man muss ja realistisch sehen, was passiert gerade in Deutschland? Praktisch sind wir seit Juli 2022 in einer Wirtschaftskrise in Deutschland. Also ein Wachstum hat de facto nicht stattgefunden.
Auch bei euch nicht?
Auch bei uns nicht. Auch bei uns nicht, muss man so sagen. Das heißt, im Rahmen der Strategie, was wichtig für uns ist, dass wir die Märkte Europa, Deutschland unsere Position halten, auch volumenmäßig. Wir sagen nicht, dass wir gar nicht wachsen. So 1-3% möchten wir schon da noch wachsen. Aber ganz realistisch muss man sagen.
Was ja faktisch ein Schrumpfen ist, wenn man es dann mal inflationär, also je nachdem, ob du wirklich auf Markt guckst oder auf
Volumen.
Okay,
ich rede von Volumen. Okay. Mhm. Mit Euro, da würdest du dir, das wäre Augenwischerei
wachsen. Ne? Ja, aber wir reden über Volumen.
Ich rede über Volumen, über Tonnage. Nordamerika, Asien. Wie passt das zusammen, dass wir jetzt dieses Invest in Deutschland unternehmen? Also ein ganz klares Bekenntnis von Vorstand, von Aufsichtsrat, von der Familie, von der Eigentümerfamilie, ganz klares Bekenntnis zu Deutschland. Finde ich toll, finde ich herausragend, gerade wenn ich sehe, dass du ja auch in Fernsehen, Politik immer wieder hörst, die Industrialisierung des Standortes Deutschland, also wir sind da schon mittendrin. Das stimmt leider zum Teil, wenn man sich auch die Politik von vielen Großunternehmen ansieht, die hier in Deutschland Arbeitsplätze abbauen. Man hört immer das schöne Wort sozialverträglich. Wenn ich sehe, dass dann ein großer Player 10.000 Stellen abbaut, aber halt sozialverträglich und Sozialplan. Und ja, das ist so, aber diese 10.000 Arbeitsplätze sind langfristig weg. Das heißt, für die folgenden Generationen, die kommen nicht wieder zurück. Das wird dann in Asien, in China, wo auch immer investiert. Aber diese Arbeitsplätze sind verschwunden. Und genau in diesem Moment, das war ja im März letzten Jahres, 25, als wir das bekannt gegeben haben, unser Investment, haben wir gesagt, nee, wir gehen einen anderen Weg. Wir werden unsere beiden Standorte, Worms und Frankenthal, zusammenführen. Warum?
12 Kilometer auseinander.
12 Kilometer auseinander, ja, aber, ich meine, gut, ich bin jetzt aus dem Ruhrgebiet, wie du weißt, aus Dortmund, aber der eine Standort Frankenthal, das ist Rheinland-Pfalz, klar, das sind Pfälzer, Worms, Bundesland auch Rheinland-Pfalz, ich muss vorsichtig sein, aber es sind Rheinhessen. Heißt, es ist nochmal eine ganz andere Kultur hier und da. Aber nee, Spaß beiseite. Geht in die Zusammenführung dieser beiden Standorte. Das ist nicht rein aus altruistischen Gründen, sondern hat auch ganz harte wirtschaftliche Hintergründe, denn Renlit wurde gegründet 1946. Frankenthal ist ein Standort, der in den 90er Jahren dazugekommen ist. Und beide Standorte erfordern relativ große Investments in Themen Arbeitssicherheit, Gebäude, Brandschutz, aber auch Maschinen-Upgrades. Und so ein Invest an beiden Standorten in der Höhe durchzuführen, wenn man dann auch noch weiß, dass beide Standorte gleiche Kalandertechnik fahren, auch noch für identischen Geschäftsbereich produzieren, dann muss man sich die Frage stellen, macht das Sinn? Nein, macht keinen Sinn. Wir können das auch gar nicht stemmen, an beiden Standorten diese Summe zu investieren. Was würde dir vielleicht jetzt eine Beratungsgesellschaft du kennst die, empfehlen. Wahrscheinlich würden die sagen, hey Leute, macht einen Standort zu und investiert doch in den USA oder in China, zumal wir dort mit derselben Technik
wachsen wollt.
Und auch die gleichen Folien produzieren. Aber genau das möchten wir nicht. Bekenntnisstandort Deutschland. Wir haben ganz klar gesagt, als wir im März bekannt gegeben haben, März letzten Jahres, dass wir Standorte zusammenlegen. Jedem der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Frankenthal, jedem der 370, wird ein Job in Worms angeboten.
Um das mal einzuordnen kurz noch, Carsten. Ihr habt ja noch zwei weitere Standorte in Deutschland. Das heißt, in Deutschland seid ihr im Moment wie viele Mitarbeiter von den 5.000?
In Deutschland sind wir knapp unter 2.000.
Werdet ihr in 2035 noch 2.000 sein oder weniger?
Das wird sich zeigen. Also ich würde jetzt mal sagen, im Rahmen der weiteren Digitalisierung, Technisierung, dass wir tendenziell weniger wären an den Standorten. Ich hab's gerade gesagt.
Und global seid ihr dann mehr als 5.000?
Ich würde mir wünschen, dass ja. Also wenn unsere Strategien so aufgehen, wie wir uns das vorstellen, in Indien, in China, in Nordamerika, dann sollte das so sein.
Bedeutet also schon, es ist eher eine schleichende, keine radikale, wie du es gerade auch mit anderen Unternehmen verglichen hast. Ja. Es ist dann schon auch eine schleichende Verlagerung in die Welt, auch bei einer Renolit. Darf ich das so sagen? Dass ihr woanders stärker wächst als hier, wo ja die gleichen Effizienzpotenziale mit Automatisierung, KI etc. herrschen. Aber ihr werdet wahrscheinlich auf dem Globus betrachtet stärker außerhalb Deutschlands wachsen.
Ne? Ja, ich meine, schleichende Verlagerung, finde ich, ist jetzt ein böses Wort, gerade vor dem Hintergrund, dass wir jetzt 130 Millionen Euro in den Standort, in den Worms investieren werden, dass wir uns da nochmal technologisch mit neuester Kalendertechnik aufstellen werden. Wir werden in neue Kalender dort investieren. In der Tat, in entsprechend höheren Output mit geringem Einsatz werden können. Aber du hast recht, das ist aber auch Teil unserer Strategie. Wir sagen ganz klar, dass wir bis 2030 gemessen am Gesamtumsatz rund 30-35% außerhalb Europas produzieren wollen.
Ja.
Aber ich finde diesen Ausdruck schleichend, als ob das irgendwie im Heimlichen geschieht. Nee, nochmal,
nee, das ist ein klares nicht, Bekenntnis zum
Standort
gemeint.
Deutschland. Wir werden ja auch dort weit investieren. Aber ist ja ganz klar, wenn ich sage, wir haben im letzten Jahr ungefähr 200 bis 210.000 Tonnen Folie verkauft. Und davon kommt rund ein Drittel aus den vier deutschen Standorten. Wenn ich jetzt einfach davon ausgehen muss, dass wir hier in Europa unsere Marktanteile halten, leicht wachsen 1-3%. Aber ich klar sage, in Asien, Nordamerika sehen wir ein viel höheres Wachstumspotenzial, auch im zweistelligen Bereich. Ich meine, rein mathematisch wird sich dann natürlich der Share, der Anteil der Auslandsproduktion, sprich der Produktion in Übersee, verändern. Das ist Teil der Strategie und ist, glaube ich, ganz klar. Aber ohne das Bekenntnis für den europäischen, für die deutschen Standorte zu verlieren. Das heißt, ich wachse in Übersee einfach stärker, als wir es für Europa projizieren. Und das, glaube ich, ist legitim.
Ja, lass mich da auch wie folgt einordnen, was ich mit diesem schleichend meine. Das meine ich auch eher national.
Ja.
Dass wir, es gibt radikale Deindustrialisierungsaspekte. Kannst du nach Ludwigshafen gucken, nach Wolfsburg gucken, etc.
Ja.
Aber eben auch große Mittelständler wie ihr werden einfach aufgrund Rahmenparameter, Demografie, extrem hohe Lohnkosten, aber eben auch der Abnahmemarkt, der woanders einfach stärker wächst als hier, nicht dieses Wachstum mehr haben, national haben können. Schlicht, wie man sich es vielleicht wünschen würde. Ne? Und wird jetzt wahrscheinlich zu weit führen, dass wir uns nochmal Gedanken darüber machen, Mensch, was müssen wir eigentlich hier an echten Reformen, um das mal mit einer kleinen Spitze Richtung der Politik zu versehen, die sich gerade selbst dafür feiern, was sie geschafft haben, vielleicht einleiten, damit wir hier als Industriestandort eine hohe Attraktivität haben. Wenn du eine Meinung kurz dazu hast, sehr gerne. Aber das ist das, was ich damit meine.
Ja, nee,
das ist also eher ein rahmenpolitisches Thema, was ich da adressieren wollte, was mich schwer umtreibt.
Vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Wenn ich sage, dass wir in Europa investieren, in Deutschland, hier produzieren wollen, weiterhin dort wachsen, heißt ja nicht, dass wir auch nur für Europa produzieren. Das heißt, wir exportieren auch sehr stark in Ländern über See aus diesen Standorten heraus. Das heißt, auch wenn Europa nicht wächst, können wir mit unserer Produktion in Europa wachsen, weil wir einfach auch sehr exportstark sind.
Ihr werdet euch aber wahrscheinlich auch nicht dem Trend verschließen können. Du hast ganz am Anfang gesagt, Unberechenbarkeit. Stichwort Zölle, Stichwort Rohstoffbeschränkungen und. dass man ja tendenziell in, ich sag mal, Produktionsnetzwerke in der Industrie geht, ja, anstatt von dem Stammsitz aus zu versuchen, die Welt zu begegnen.
Ja, absolut. Ich meine, gut, das würde ja auch unserer Globalisierungsstrategie komplett widersprechen. Politik, kurzer Einsatz dazu. Ich möchte mich nicht an den Politiker-Bashing hier beteiligen, denn die machen da einen Job, den ich nicht haben möchte. Dieses 24/7 möchte ich mit keinem tauschen. Von daher, mit Kritik möchte ich mich da fairerweise zurückhalten. Aber wie du richtigerweise sagst, es sind gerade zwei Themen, die uns gerade in Deutschland extrem belasten. Das ist A, Energiepreise. Da sind wir einfach nicht wettbewerbsfähig. Und ein Beispiel auch aus der Realität, das ist vielleicht auch für die Zuhörer interessant. Wir haben mal eine Rechnung aufgestellt auf Basis unserer Verbräuche in 2024. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass unsere Produktionsweisen, Maschinen eigentlich weltweit relativ gut vergleichbar sind. Und das, was wir an den deutschen Standorten, Worms, Frankenthal, München, Bad Kreuznach, herstellen, könnten wir theoretisch auch in den USA herstellen. Ich rede jetzt gar nicht von China, Thema Energie, das ist halt nochmal extrem billig. Aber mal angenommen, wir würden jetzt sagen, alles, was wir volumenmäßig in Deutschland oder in Deutschland herstellen, würden wir in die USA verlagern. Bam, du musst investieren, Maschinen, alles klar. Wir haben Umsatz von 1,2 Milliarden Euro und alleine durch diese Verlagerung würden wir Energiekosten sparen pro Jahr in Höhe von 16 Millionen Euro.
Wahnsinn.
16 Millionen. Das wäre Wahnsinn. Stell dir mal vor, Matthias, wir könnten jetzt jedes Jahr 16 Millionen Euro mehr investieren in neue Technologie, Digitalisierung, Maschinen. Das wäre Wahnsinn. Ausbildung. Und das wäre der helle Wahnsinn. So, tun wir nicht. Wäre theoretisch aber möglich. Und hier muss die Politik was machen. Gerade der Mittelstand muss entlastet werden, um da auch wettbewerbsfähig zu sein. Es bringt ja nichts, wenn wir hier die größten, tollsten, schönsten sind im Bereich auch von Nachhaltigkeit, Sustainability. Und das führt dazu, dass die Produktion, die hier zu Umweltbelastung führt, jetzt einfach verlagert wird nach Asien, USA und da vielleicht noch viel, viel schlimmer Haus. Das kann nicht sein. Und da erwarte ich mir von der Politik mehr. Und der zweite wichtige Punkt ist Bürokratie. Das bringt uns um. Das bringt uns wirklich um. Auch hier ein sehr, sehr plakatives Beispiel. Das mag vielleicht zu plakativ sein, aber ich habe das oft gebracht. Wir haben auch schon sehr oft Politiker wirklich aller Couleur bei uns in Worms gehabt, ob vom Bund, ob vom Land, Stadt, Kommune. Alle haben Verständnis dafür. Alle sehen das Problem genauso wie wir. Wir merken nicht, dass sich was tut. Beispiel Bürokratie. Anfang der 2020er Jahre, mussten wir in Worms unser Gefahrgutlager erweitern. Das hat inklusive des Genehmigungsprozederes über 15 Monate gedauert. Und wir mussten als Renolith dafür, kann man sich gut merken, 456 Unterschriften leisten. Ich rede von einer Erweiterung eines Gefahrgutlagers. Gefahrgut heißt für uns Lacke, Lösemittel, die wir halt für die Produktion brauchen. 24 Aktenordner, knapp 9000 Blätter Papier.
Wahnsinn.
Der helle Wahnsinn. Und dann hatten wir die Genehmigung, unser Gefahrgutlager zu erweitern. In der gleichen Zeit haben wir unseren Standort in Guangzhou im Süden Chinas bei Hongkong 180 Kilometer weiter umgezogen nach Yingde. Haben die Kalender, die Anlagen entsprechend transferiert und haben da angefangen zu produzieren. Inklusive aller behördlichen Genehmigungsverfahren. In derselben Zeit. Das ist zugegeben ein sehr plakatives Beispiel, aber das ist halt der große Wettbewerbsnachteil, den wir gegenüber China haben. Und es wäre in Nordamerika, wir sehen das ja aufgrund unserer Erfahrung, würde das genauso schnell gehen. Das ist ein unglaublicher Nachteil und alle reden vom Bürokratieabbau. Aber ganz ehrlich, Matthias, ich merke nichts davon. Wir merken nichts davon. Ja. Es scheint eher schlimmer zu werden. Und das sind für uns Demografie ein Riesenthema. Ausbildung, gar keine Frage, ganz wichtig, wo wir auch, sondern glaube ich, auch Vorreiter sind, investieren, gar keine Frage. Aber diese beiden Punkte, oder gar nicht aber, diese beiden Punkte, Energie, Bürokratieabbau, sind für uns extrem wichtig, um im Wettbewerbsvergleich mit Übersee einfach da weiter wettbewerbsfähig zu bleiben.
Danke dir. Ja, ich finde, das ordnet es gut ein.
Tut sich leider nichts. Ich weiß nicht, ob deine Erfahrungen mit anderen Unternehmen, ob die, wahrscheinlich sind die Klagen ähnlich, könnte ich mir vorstellen.
Ja, Also es sind ja auch Faktoren, du hast ja gerade zwei Rahmenparameter angesprochen, die überall identisch sind. Zumindest jetzt mal im industriellen Sektor, aber da wir auch, oder ich auch, ob das Banken, Versicherungen sind,
ja,
ähnlich, wie du es dort bremst. Jetzt haben wir mal auf den Eckpfeiler Profitable Growth geguckt.
Mhm.
Haben auch schon über, spicken, wie ihr den Planet-Aspekt bezeichnet habt.
Protect our planet.
Protect our planet ist ja der Anspruch, das hast du erläutert, da dafür zu sorgen, dass ihr eben immer mehr eigentlich auch in Waste, nicht nur Reduction, sondern im Grunde ja wollt, dass ihr gar keinen Abfall mehr produziert.
Thema Circular Economy, Closing the Loop ist das Stichwort, ne? Closing the Loop.
Ja. Wenn man auf die anderen beiden guckt, Empower Our People und Boost Performance. Und ich verknüpfe das mal mit dem, was du eingangs gesagt hast. Ich fand es einerseits sehr sympathisch, wo du beschrieben hast, vor der CEO-Rolle oder Vorstandsrolle, dieses Peace-of-Mind-Gefühl, was für dich da war in der nächsten Führungsebene und wo du aber auch mit einem Anspruch formuliert hast, es ist auch dein Job als CEO für den Peace-of-Mind von anderen zu sorgen. Und ich kenne halt andere Kulturen, da ist der Vorstand nicht Peace of Mind, sondern da ist der Vorstand eher etwas, vor dem ich im Zweifel Angst habe und der mir eher schlaflose Nächte bereitet, anstatt vielleicht für einen ruhigen Geist mit hohem Wirkungsgrad
zu sorgen. Aber diese Art von Führungskultur, Matthias, sollten wir mittlerweile überkommen haben, überstanden haben. Das sollte, glaube ich, nicht mehr die Maßgabe sein heutzutage in 2026.
Also ich kann jetzt nur von mir sprechen und du weißt, ich arbeite für eine ganze Menge, auch große mittelständische Unternehmen. Wäre eine Illusion zu sagen, dass das überkommen ist. Worauf ich jetzt hinaus möchte ist, Boost Performance und dieses Peace of Mind. Du hast es selbstkritisch mal gesagt und auch Kolleginnen und Kollegen von dir haben gesagt, auf der einen Seite haben wir ein unglaublich gutes Miteinander in der Renolith, wenn es auf Kultur achtet, Wertschätzung. Und auch ich hatte das ja mal dir schon mal gesagt und auch damals zu deinem Vorgänger, dem Michael Kunde, den ich auch sehr geschätzt habe, schätze. Es gibt ganz wenige Unternehmen, wo ich sagen würde, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen zu arbeiten oder würde es einem Bekannten oder Freund empfehlen, hey, wenn du einen guten Arbeitgeber suchst, wäre die Renolith eines, wo ich sagen würde, kannst guten Gewissens hingehen.
Du kannst mir nachher mal deinen Lebenslauf da lassen.
Mach ich, ja. weil ich finde, ihr habt einfach ein professionelles, ihr seid ja auch sehr, du ja auch, zahlengetrieben. Du schmierst mir manchmal noch das Statement aufs Brot, was ich damals zu euch im Vorstand gesagt habe.
Sag es ruhig, du hast mich Erbsenzähler genannt. Sag es ruhig, Matthias, sag es ruhig.
Ja, so, wir Frechheit. Parken das einen Moment. Aber eben wirklich wertschätzend, konstruktiv, kritisch miteinander unterwegs und trotzdem warm miteinander. So. Nichtsdestotrotz, du übst die Selbstkritik und auch Kollegen, mit denen ich jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal sprechen durfte, sagen, also teilweise haben wir es hier auch echt einfach zu gemütlich. Teilweise sind wir hier eben nicht konsequent und auf Stichwort Boost Performance. Deshalb will ich diese Brücke mal. Was heißt Boost Performance? Ihr habt ja auch lange jetzt kein stringentes, auch ihr nutzt ja auch den Progress Maker für die Strategieumsetzung und seid einer der Kunden, die sagen, nee, wir wollen die Strategieumsetzung jetzt gar nicht ganz hart verdrahten mit einem KPI-Management. Also so war es die letzten Jahre. Was ja auch Vorteile hat, muss man sagen. Kann auch Nachteile haben. Also die Frage ist, was heißt Boost Performance? Ist das eher ein strategisch-mechanischer Aspekt, um den es dabei geht? Und oder ist das auch eine kulturelle Thematik, die dahinter steckt? Mal eingebettet eben in das, ja, was ich jetzt nochmal versucht habe, als Kontext zu setzen.
Ja, da könnte ich jetzt auf viele deiner Aspekte gerade noch eingehen. Bei uns ist es zu gemütlich. Das kommt auf einmal, mit wem du sprichst. Nee, vielleicht da nochmal einen Punkt machen, auch Thema Peace of Mind. Peace of Mind heißt ja nicht, dass sich unsere Kolleginnen und Kollegen zurücklehnen können und
der Vorstand macht das schon. Und
genau, so ist es nicht. Aber ich stehe dazu zu sagen, alle müssen angstfrei agieren können dürfen. Niemand darf Angst haben, dass wenn er einen Fehler begeht, dass ihm der Kopf abgerissen wird und er dann, weiß ich was,
gesteinigt, gegeißelt, Dornenkrone.
Genau, und dass man es jahrelang vorgehalten wird. Das finde ich wichtig, Thema Peace of Mind, dass jeder weiß, ich habe jemanden, der mir den Rücken stärkt und Rücken frei hält. Das finde ich sehr wichtig. Aber das jetzt gleichzusetzen mit, dann wird es mir zu gemütlich, Das fände ich jetzt nicht korrekt. Was aber stimmt, und die Kritik habe ich mir auch schon mal oder auch schon anhören müssen, ihr seid immer zu viel auf Konsens aus. Gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich brauche jetzt eine Entscheidung und dann mache ich das. Und ich möchte jetzt, dass das jetzt entsprechend so gehandhabt wird. Und ich bin eher ein Freund davon zu sagen, ja, aber diese Entscheidung betrifft nicht nur dich, sondern auch noch einige andere. Lass uns die abholen. Das mag jetzt ein bisschen langwieriger sein am Anfang, aber nach hinten hinaus wird es schneller, wenn alle auf der gleichen Linie agieren oder wenn wir alle Kritiken eingefangen haben und das entsprechend bedacht haben. Ich kann aber verstehen, wenn hier und da mal gesagt wird, Mensch, wir brauchen jetzt eine schnelle Entscheidung und dann machen wir das jetzt. Und dann müssen die anderen halt mal das mit abnicken. Bin ich jetzt nicht der Freund von, aber kann ich auch nachvollziehen. So, Boosting Our Performance, Empowering Our People. In der Strategie ist das schon getrennt. Du hast das jetzt zusammengebracht im Sinne von Boosting Our Performance. Heißt ja auch, dass ich die Leute entsprechend motivieren muss und da auch entsprechend, ja, so ein bisschen anschieben muss, ein bisschen Druck ausüben, dass das dazu kommt. Wir haben das hier getrennt. Boosting Our Performance ist eher im Rahmen der Strategie Spark 2030 eine technische Geschichte. Das heißt, dazu gehört eine Digitalisierungsstrategie, dazu gehört, dass wir uns technisch weiterentwickeln, dass wir unsere OPEX, sprich Operational Excellence, OEE-Zahlen nach oben bringen. Dafür gibt es ganz, ganz konkrete Ziele, wo wir denn 2030 stehen wollen.
Also ihr wollt definitiv effizienter und schneller werden.
Modernisierung, effizienter, schneller, digitaler, ganz klar. Das ist Thema Boosting Our Performance.
Über den Daumen, Carsten, jetzt, ich weiß, das ist jetzt sehr pauschal gefragt.
Jetzt kommt's wieder.
wollt ihr 5% besser werden? Performanter, fassen wir den Begriff mal zusammen, oder wollt ihr eher 20 oder 50? Was ist so, wenn du das mal ganz pauschal...
Ja, kann ich sagen. Thema OE, diese Overall Equipment Efficiency oder Effectiveness, ist für uns jetzt ein ganz, ganz zentraler Wert. 100% würde bedeuten, die Maschinen laufen permanent, 7 Tage die Woche, 24 Stunden, immer 100% Qualität, kein Abfall, alles super. Das ist eine Illusion, wird nicht so sein. Und erster Schritt ist, dass wir überhaupt in der Lage sind, an allen Standorten vergleichbare OEE-Zahlen zu eruieren. Da sind wir jetzt bei, da stehen wir relativ gut schon da. Wir haben Standorte, da liegen wir bei 55, 58, 60%. Wir haben andere Standorte, die liegen schon bei um die 80%. Und das ist unser klares Ziel, dass wir als Gruppe in 2030 bei 85% liegen. Das ist echt ein großer Schritt, den wir da gehen wollen. Aber das ist halt ein Ziel, was erstmal jetzt entsprechend formuliert wurde.
Was sind die kritischen 2, 3 Erfolgsfaktoren, damit das gelingt?
Wie schnell wir in der Lage sind, Maschinenausfallzeiten zu vermeiden. Weil das tut uns am meisten weh. Das heißt, wir können die tollsten Zahlen berechnen und wir wissen, mit der Mannschaft, die wir haben, können wir so schnell so viel produzieren. Natürlich gibt es immer mal so Themen Instandhaltung. Aber wir haben gerade aufgrund viele alte Anlagen, die immer noch in Produktion sind. Weil so ein Kalander, den kannst du locker 30, 40, 50 Jahre betreiben, wenn er entsprechend in Stand gehalten wird. Aber da haben wir hier und da jetzt mal höhere Ausfallzeiten als gedacht. Und das tut uns einfach weh. Und da ist ein ganz wichtiger Aspekt, Thema Digitalisierung, Thema Preventive Maintenance. Das heißt, nicht zu warten bis zum nächsten Instandhaltungsintervall, sondern dass wir technische Lösungen haben, jetzt auch schon installieren, wo uns dann, wo wir gewarnt werden, wo gesagt wird, hey Leute, wir haben da ein Teil, ein Lager läuft nicht mehr ganz rund, wechselt das aus. Und wir haben das an 1, 2 Standorten, in San Salone, aber auch in Cremlington, installiert, haben das System getestet und es ist Wahnsinn. Es war eine Trefferquote von 100%. Das heißt, wenn das System Alarm gegeben hat, die Sensoren, hey, ihr solltet was wechseln, dann war es auch wirklich an der Zeit. Und solche Maßnahmen werden uns helfen, die Maschinenkapazitäten entsprechend so weit zu erhöhen, dass wir glauben, dass diese 85% OEE zwar ein großer Schritt wären, aber durchaus erreichbar.
Sag mal gerade, wo du das so beschreibst, Stichwort Robotik, KI, für so ein sehr klassisches Industrieunternehmen, wie ihr ja eines seid. Ich durfte in den USA und China schon Dark Factories besichtigen, also Begriff, der jetzt nicht so gerne genutzt wird, aber du weißt, was ich meine, wo im Grunde brauchst kein Licht da drin, es arbeitet kein Mensch drin. Kann es so etwas auch bei einer Renolith irgendwann geben?
Dark Factory kann ich mir nicht vorstellen, dass es...
Was kannst du dir vorstellen, wie weit, also ich gucke jetzt nicht auf 30, ja, ne, sondern wirklich mal, wie deine Fantasie reicht. Was kannst du dir vorstellen? Was würde mit Robotik und KI grundsätzlich in eurem Modell irgendwann mal möglich sein?
Vielleicht dazu ein ganz, ganz konkretes Problem. Nicht nur Thema Demografie. Wenn ich auch über 20, 30, 35 hinaus gucke, die Frage ist, wie viele Menschen haben wir noch, die tatsächlich für uns auch verfügbar wären, die Interesse hätten, in der Produktion zu arbeiten. Ein wichtiges Thema ist 3-, 4-, 5-Schicht-Betrieb. Es gibt Menschen, die finden das ganz toll, die arbeiten gerne in diesem Schichtsystem. Es gibt auch viele andere, die sagen, oder auch neue Bewerber, die sagen, ja, ich komme gerne, aber ich möchte nicht in einem Schichtsystem arbeiten. Gibt es auch. So, was wir uns vorstellen können.
Verstehe ich übrigens hochgradig.
Ja, ich meine, ich habe, meine Studentenzeit habe ich auch im Schichtsystem gearbeitet. Und man denkt immer, boah, ist ja ganz toll. Dann hast du entweder früh frei abends oder du kannst morgens, mittags ganz tolle Sachen machen. Du bist einfach müde. Du bist kaputt von deinem Job vom Tag vorher und freust dich dann aufs Wochenende. Das heißt, wir werden in Zukunft vermehrt Probleme haben, junge Menschen für Schichtarbeit zu begeistern. Das heißt, und um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, wir müssen an System arbeiten, dass unsere Maschinen, gerade was das Thema Nachtschicht angeht, dort auch in der Tat alleine laufen können. Ist auch ein Losgrößenthema. Das heißt, wir müssen entsprechend große Losgrößen haben, um wirklich eine Anlage durchlaufen zu lassen mit einer bestimmten Folie. Wenn ich jetzt einen Wechsel habe und alle halbe Stunde neue Farbe produzieren muss, das wird im Moment noch nicht machbar sein. Dafür brauche ich Menschen. Aber es geht schon auch in die Richtung, dass wir sagen, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir irgendwann mal in der Lage sind, so eine Anlage auch mal, gerade bei einer Nachtschicht, laufen zu lassen.
Und glaubst du, das wird irgendwann möglich sein, dass das per Robotik... Was ist so dein Zeitgefühl, wann solche Maschinen und Fähigkeiten zur Verfügung stehen? Ich meine, du kennst eure Zulieferer der Maschinen.
Also ich glaube durchaus, dass wir in der Kalandertechnik in der Lage sind, schon 2030 eine kalandernde Schicht, kommt drauf an, was wir jetzt da gerade für ein Produkt produzieren, in der Lage sind, dem mal eine Schicht alleine durchlaufen zu lassen. Das glaube ich schon.
Verstanden. Mike, so aus der Empower-People-Thematik, vielleicht in die kulturelle Thematik gesprungen. Wir hatten ja, kurz am Anfang gesagt, uns gerade vorgestern mit ein paar anderen Vorständen, Geschäftsführern zu den Vorstandsdialogen von mir getroffen. Ein Thema dabei war das Thema Leistungskultur, High-Performance-Organisation. Ist die Renolith eine High-Performance-Organisation?
Wie definierst du High-Performance-Organisation?
Das oblasse ich dir. Also du darfst es interpretieren, wie du willst und dann gerne mal die Renolith einordnen.
High-Performance-Organisation. Woran mache ich das fest?
Du kannst aber auch den schnöden deutschen Leistungskulturbegriff nehmen. Also wenn dir der Anglizismus... Beides erzeugt ja, vielleicht das noch einleitend, bei vielen erzeugt ja sowohl das eine wie auch das andere so dieses Bild von... Chaka, schneller, höher, mehr, Drumbeat, Stress. Ich verstehe es nicht darunter, aber die Frage ist, was verstehst du unter einer Leistungskultur oder einer High-Performance-Organisation? Ja, vielleicht magst du das mal teilen und dann können wir ja mal sich die Frage stellen, wie die Renolith da bezogen drauf sich so darstellt.
Also High-Performance, so wie ich das definiere, heißt, dass unsere Mitarbeiter auf allen Ebenen in der Lage sind, selbstständig Verantwortung zu übernehmen, ihre Aufgaben zu meistern, ohne dass immer jemand von oben drauf gucken muss. Das ist extrem wichtig und ich glaube, dass wir diese Kultur auch fördern. Ich glaube nicht mehr, gut, du hast das Beispiel am Anfang gebracht, das mag da andere Unternehmen noch geben, aber ich bin davon überzeugt, dass es heute nicht mehr so ist, dass der Chef derjenige ist, der alles am besten weiß. Das kann nicht sein. Also wenn ich jetzt für mich spreche, ich würde keinen Bereich kennen innerhalb der Renolith, wo ich am meisten weiß oder der Beste bin. Mit Sicherheit nicht. Das kann auch, glaube ich, gar nicht mehr sein. Und High-Performance-Kultur heißt für mich, ich wiederhole mich da, dass wir es geschafft hätten oder haben, dass jeder und jeder Einzelne von uns in der Lage ist, in seinem Bereich selbstständig seine Aufgaben zu erledigen.
So. Braucht es dann überhaupt? Also ich
ohne, aber ohne, dass alle dann nach 8 Stunden oder nach 7,5 komplett nass geschwitzt und völlig fertig nach Hause gehen.
Ich treib's mal ins Extrem. Braucht es dann überhaupt Führung in einer High-Performance-Organisation?
Aus meiner Sicht ja. Ich habe das vorhin gebracht, das Thema Peace of Mind. Es gibt dir unglaublich viel Ruhe, dass wenn du weißt, ich habe doch mal ein Problem. Ich meine, ich kann in meinem Bereich komplett dominieren, bin da Experte drin, aber trotzdem hier und da geht es mal doch schief oder ich brauche mal ein Sparring. Und wenn es nur ein Sparring ist, dass ich ja niemanden habe, wo ich weiß, offene Tür, da kann ich hin und mir da ein paar Gedanken zu holen. Finde ich schon. Hm. Und Leitlinien vorgeben müssen wir ja schon. Und Führung ist für mich eher zu sagen, Support. Ich bin nicht derjenige, der den Kollegen und Kolleginnen die Lösung offerieren kann, aber ich kann Möglichkeiten diskutieren, vielleicht andere Ideen geben und bin immer so ein offener Resonanzraum, so nenne ich das mal. Das verstehe ich unter Führung.
Wenn man jetzt mal den fachlichen Teil, den du stark betont hast, zur Seite nimmt, ne, von wegen der Chef muss es ja und soll es im Zweifel auch gar nicht besser wissen, wie was zu tun ist. Es ist ja eine Frage dann des Menschenbildes, was ich so habe. Das kann ja im einen Extrem sein, dass man das Menschenbild hat, Menschen leisten, sie leisten gerne und wenn ich mit ihnen in einem guten Dialog die Aufgabe kläre, Ziele kläre, dann kann ich vielleicht Führung darauf reduzieren, einfach für sie da zu sein, wenn es Schwierigkeiten gibt. Kann ich das Menschenbild in ein anderes Extrem treiben und sagen, ja, das reicht aber nicht, weil Menschen sind grundlegend faul und wenn ich sie nicht zur Arbeit antreibe, dann machen sie nichts. Oh, das ist jetzt beides sehr extrem. Wo ist da dein Menschenbild?
Es gibt nicht den einen Menschen.
Also das leitet sich ja so ein bisschen das Führungsverständnis draus ab. Ne? Ja. Weil in dem anderen Extrem, was ich gerade skizziert habe, müsste ich ja sehr streng auch, sagen wir mal, von der Führungsmechanik, den Steuerungsmechaniken, den Kontrollmechaniken etc., die es bei euch garantiert auch gibt, darauf achten, dass Leute auch tatsächlich das tun, was man mit ihnen besprochen hat. Mhm. Oder ich vertraue sehr stark, ne? Weil Vertrauen ist ja das bewusste Eingehen eines Risikos, auch enttäuscht oder verletzt zu werden. Die Frage ist, was ist noch Vertrauen und wo wird es dann fahrlässig oder naiv? Also weißt du, was ich meine?
Ne? Ja,
vielleicht kannst du
das
mal.
Also grundsätzlich gibt es ja für uns alle am Ende des Monats, des Jahres, Indikatoren, an denen unsere Leistung gemessen wird. Und es wäre jetzt wirklich ein Trugschluss zu glauben, bei aller Peace of Mind-Thematik, am Ende werden die Zahlen egal. Sind sie natürlich nicht. Auch wir sind, wie du gerade gesagt hast, zahlengetrieben. Auch wir müssen am Ende Ergebnisse bringen.
Erbsenzähler
in der Tat, um weiter auch investieren zu können, sind für uns halt auch selbst schuldig. Das heißt, wir werden alle, nicht nur der Vorstand, alle am Ende an ganz harten Zahlen gemessen. Aber, und das ist für mich ein wichtiger Punkt, ich habe dieses grundsätzliche Vertrauen in die Menschen, dass es nicht alles faule Hunde sind, die, wenn man sie nicht permanent antreibt, nichts machen würden. Das, finde ich, ist ein falsches Menschenbild, dem ich widersprechen wollte. Also, wenn das mein Bild von den Kolleginnen und Kollegen wäre, dann würde ich mich bei der Arbeit nicht wohlfühlen. Es ist umgekehrt der Fall, dass ich grundsätzlich das Vertrauen habe, dass jeder seine Arbeit bei uns gern macht und versucht, wirklich zum Erfolg beizutragen, so gut er oder sie kann. Das ist mein grundsätzliches Menschenbild. So, und dann liegt es an uns, Thema Empowering People, unsere Kolleginnen und Kollegen in die Lage zu versetzen, ihre Arbeit, ihre Aufgaben so gut wie möglich zu erfüllen. Und das ist Führungsaufgabe. Enabling ist ja dieses schöne neudeutsche Wort. Ne?
Du hast ja vorhin mal in einem Nebensatz gesagt, dass ihr schon an vielen Stellen auch sehr konsensorientiert seid. Oh, Konsens sorgt für Tragfähigkeit von Entscheidungen, aber kostet vielleicht auch Geschwindigkeit. Du hast die Beispiele selber aufgemacht. Daran andockend würdest du sagen, ihr habt sowas wie eine Fehler- und Streitkultur. Also hätte ja jeder gerne. Ich erlebe es so gut wie nie, dass die wirklich da ist. Wie ist das bei euch? Also insbesondere, vielleicht bei dir selbst im Vorstand, aber wenn du auch in die auf die Renolith in Summe guckst. Aber gerne mal so.
Wenn du sagst Fehler-Streitkultur im Sinne von, wir streiten offen, konstruktiv über Themen, um uns da gemeinsam weiterzubringen. So in so einem idealtypischen Fall.
Genau. Vor allem meine ich damit dieses, also wenn man jetzt mal den Begriff von so High-Performance-Teams nimmt, ist das ja eine Facette, die für mich ganz ausschlaggebend ist, neben so etwas Profanem wie Verlässlichkeit, was aber auch ganz wenige wirklich praktizieren, dass die Teammitglieder den Mut haben, zu kritisieren. Ich sage dann immer provokant ganz gerne, wer nicht kritisiert, ist illoyal. Aber erlebst ja ganz selten, gerade bei den wichtigen Themen, ne, angenommen wir würden jetzt zusammen arbeiten, ich wäre für einen Vertrieb verantwortlich, du vielleicht für Kundenservice. Ich würde um die Ecke kommen und würde sagen, pass mal auf, Carsten, aus meiner Sicht hast du im Kundenservice einfach folgende Themen, wenn du die nicht angehst. Und ich meine das im Sinne der Sache. Ich mache das weder aus Niedertracht noch Minderwertigkeit, sondern erlebt man ja fast nie, dass Kollegen so miteinander umgehen. Das Schlimmste, wenn dann einer mal den Mut hat, so etwas zu tun, ist dann, dass eine Retourkutsche kommt. Pass mal auf, bevor du mir jetzt erzählst, hier Kunden, kümmere dich mal lieber, etc. Also so mal verstanden, wie du es beschrieben hast.
Finde ich einen sehr interessanten Aspekt zu sagen, wer nicht kritisiert, ist illoyal. Wir hatten das ja vorgestern bei den Forschungsdialogen. Das ist ein Satz, den ich mir gemerkt habe, den werde ich auch ins Unternehmen tragen. Finde ich sehr spannend, das werde ich hier und da mal anbringen und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Wer nicht kritisiert, ist illoyal, finde ich gut. So, Thema Streitkultur bei uns. Du hast das gerade angebracht, Vorstand. Also da glaube ich sagen zu können, dass wir vier im Vorstand, der Thorsten Maschke, Thomas Sampers, der Sven Behrendt und ich, dass wir uns offen alles sagen und alles sagen können und uns da gegenseitig auch kritisieren, aber immer konstruktiv. Also ich habe nicht einmal erlebt, dass wir uns da irgendwie beleidigend gegenseitig geäußert haben, aber schon kritisch und hinterfragen, hey, ist das und jenes jetzt so richtig?
Das Symptom, wenn ich da kurz noch eine Ergänzung machen darf, Carsten, ist ja nicht, dass Beleidigung etc., sondern dass einfach nichts gesagt wird.
Genau. Ja. Thema nicht kritisieren ist illoyal. Das glaube ich aber nicht, warum sage ich das? Weil im Vorstand kritisieren wir uns schon und sagen schon, hey, hast du dir das mal angeguckt? Das hätte ich jetzt gerne anders gehabt. So, ich glaube aber auch, es ist blauäugig zu glauben, dass das für alle Ebenen darunter auch gilt. Mir hat mal ein guter Freund gesagt, oder andersrum, ein guter Freund, der auch bei der Renelyt arbeitet, sagte mal, boah, hier Carsten, hast du mal gesehen, was da los ist in der Abteilung? Die gehen ja gar nicht. Was ist denn da los? Und der Typ, mein Gott, was erzählst du mir? Also, ich komme mit dem super aus. Sagt immer, ja klar, Carsten, zu dir sind sie alle freundlich. Und ist ein wichtiger Aspekt. Und das ist eigentlich klar. Aber wenn du es dann so klar nochmal vor Augen geführt bekommst, machst du natürlich auch klar und denkst drüber nach, ja klar, wer ist denn da noch, der mir wirklich offen ins Gesicht sagt, das ist Mist, was du da machst, Carsten.
Lass mal bitte das Beispiel kurz rausgreifen. Ja. Was war deine Reaktion bei dem, was du gerade skizziert hast?
Ich musste erst mal lachen. Ich musste erstmal lachen, die Art und Weise, wie er das so offen formuliert hat, gelacht und dann kurz geschluckt und angefangen nachzudenken. Dann dachte ich mir, Mensch, wie viele Dinge mag es in den letzten Jahren gegeben haben, die schiefgelaufen sind, die anderen aufgefallen sind, aber mir nicht zugetragen wurden? Und wie viel hätten wir machen können, wenn ich diese Kritik bekommen hätte?
So, und das ist ja das, was ich meine. Jetzt ist ja die Frage, also ich kann dir nur sagen, was meine Reaktion an der Stelle gewesen wäre. Ich hätte zu dem Kollegen gesagt, du sag mal, nehme jetzt einfach mal Herbert, wieso erzählst du mir das? Und dann wäre mit Sicherheit ein bisschen Schweigen da gewesen und dann hätte ich gesagt, ich erwarte von dir jetzt, dass du zu dem Kollegen gehst und genauso, wie du mir erzählt hast, was du siehst, was da nicht gut läuft, erzählst es dem bitte.
Habe ich ihm nicht gesagt, nochmal, er ist niemand, der in der Abteilung auch selber arbeitet, der Führungsverantwortung hat. Da wäre er nicht der Typ gewesen, um das zu tun. Also ihm das so offen ins Gesicht zu sagen, wäre, glaube ich, unfair gewesen. Mir war es eher wichtig, das Learning, was ich für mich damit nehme.
Die Frage, die ich halt damit provozieren will, ist, weil genau das, was du ja beschreibst. Ne? Mhm. Also im Grunde ist ja, ich tue mich schon immer schwer, überhaupt dieses Wort Kritik wird ja als was Negatives empfunden. Ne? Also wie häufig leiten Leute Sätze ein, wie du, das ist jetzt nicht als Kritik gemeint. Wieso? Kritik ist doch großartig. Wie sollen wir denn, genau
oder
wie
das gerade... No Fingerpointing, aber.
Ja. Jedes Aber ist eine Lüge. Aber genau. Das ist nochmal ein Thema für sich. Mhm. Wie sollen wir denn sonst innovativer und besser werden? So, und das, was ich mit Fehlerstreitkultur meine, ist ja im Grunde eben in der mit Sicherheit illusorischen, aber braucht ja eine visionäre Vorstellung, dass im Unternehmen jeder jedem sagen kann, wo er was sieht, was besser laufen könnte, anders laufen könnte. Und das gibt's halt so gut wie nie. Warum? Weil man natürlich Angst hat vor Ablehnung, Konsequenz und tralala. Und Kritik ist halt etwas, das macht ja keinen Spaß. Ne? Also ist ja echter Diskomfort. Weil jede Kritik, wenn sie nicht gerade irrelevant ist, wird eine Scham- oder Schuldemotion provozieren.
Ja.
Ne?
Und, ja. Und nochmal, wir formulieren das, wir fordern das ein, aber nochmal, es wäre blauäugig zu glauben, dass es auch jeder so vorlebt. Selbst auf der Management Level 1 Ebene, das heißt die Kolleginnen und Kollegen, die direkt an den Vorstand berichten, auch da fordern wir das ein. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass es Kollegen gibt, die ganz offen mit solchen Dingen auf mich zukommen, die das formulieren. Aber es macht in der Tat nicht jeder. Und nochmal, du sagst Streitkultur, die ist nicht da, wo ich sie gerne hätte bei der Renolit. Aber wir fordern das wirklich vehement ein. Und jeder, der kritisiert, dem bin ich auch dankbar dafür und sagt das auch. Aber nochmal, wohlwissend, das macht nicht jeder und das kann auch nicht jeder. Es ist, glaube ich, auch vom Typ abhängig. Wie du gerade gesagt hast, es ist nicht nur unangenehm, Kritik zu empfangen, auch wenn du richtigerweise sagst, es ist ja erstmal nicht negativ, wenn das konstruktiv und nicht beleidigend ist, aber zu kritisieren fällt vielen auch schwer.
Also es braucht ja, kann ich nur teilen, es braucht wahnsinnig viel Mut, weil du kritisierst ja, also insbesondere wenn es jetzt nicht aus irgendeinem primitiven, niederträchtigen Motiv ist, ja jemanden, weil du siehst, was besser sein könnte und hast natürlich Angst, jemanden zu verletzen. Du hast Angst vor der Reaktion. Ne? Und Mut ist ja nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut bedeutet trotz Angst etwas zu tun.
Ja,
und
ja.
Das ist verdammt schwer. Die Frage ist halt, was kann man machen, damit Menschen das leichter fällt? Ich glaube, ja, wie du sagst,
Kommunikation. Einfordern, vorleben. Du würdest natürlich alles zerstören, wenn dann jemand kritisiert und er eine Abfuhr dafür bekommt. Dann ist es vorbei.
Ja, das ist halt häufig dann so. Sag mal gerade nochmal so auf die strategische Ecke, Stichwort Leistungskultur, Wachstum. Du hast mir erzählt, dass ihr ein Carve-out der Medical gerade angeht und deine Begründung, so wie sie auch zumindest öffentlicher nachlesbar ist, ist ein, wenn ich mich damit dieses Geschäftsfeld sich auf sein Wachstum konzentrieren kann und das noch besser, stärker betreibt, Carve-out. Oder simplifiziere ich das jetzt zu stark?
Nee, es ist schon richtig, weil wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, was verbindet uns so bei den 8 Geschäftsbereichen. Und in der Tat ist das so, dass der Bereich Healthcare ein anderes Baby ist. Das heißt, da gibt es wirklich keine Schnittmengen. Abgesehen vom Einkauf der Rohstoffe. Ansonsten auch in der Produktionstechnik, aber auch bei den Standorten. Die Healthcare-Standorte sind reine Healthcare-Standorte. Ob das jetzt in Peking ist, ob das in Enkhuizen ist, in Holland, bei Amsterdam, ob das in Commerce ist, in Los Angeles oder auch in Chile, in Valparaiso. Das sind für sich genommen reine Healthcare-Standorte. Das Kundenportfolio, die Kundenansprache ist eine ganz andere. Es gibt ganz andere gesetzliche Vorlagen, ganz andere Rahmenbedingungen. Diese Sparte, das ist jetzt ein böses Wort, aber passt nicht zu der, nehmen wir es mal, Industriesparte der SE. Das heißt, wir haben den Bereich Rund- und Healthcare und die anderen 7 sind Industriesparten. Und klar, innerhalb der Gruppe stimmen wir uns jetzt immer ab, ob das jetzt Investitionen sind, berühmte CAPEX, Diskussion jedes Jahr, Investments hier, Investments dort, wie gehen wir da, wie machen wir da weiter? Und wir sehen halt, Healthcare ist eine andere Strategie, ist ein anderes Baby in dem Bereich. Und da macht es Sinn, um einfach die Reibung zu mieten. Reibung ist ja erstmal nicht schlecht, aber in dem Fall macht es wenig Sinn, weil es da nichts gibt, wo wir gegenseitig profitieren könnten. Und von daher macht es Sinn zu sagen, hey, wir carven den Bereich aus und wir gehen halt beide da getrennte Wege, aber gehören immer noch zur gleichen Familienholding, nämlich zur Renolit. Und das macht unheimlich viel Sinn für beide Seiten.
Weil ich wollte es jetzt dann so weit spinnen, dass ich sage, naja, wenn das sozusagen eine Notwendigkeit ist, um konzentriert, fokussiert Wachstum zu generieren, warum dann nicht auch Pool, Roofing etc. auskaufen und für Wachstum sorgen, indem die sich dann genau nur darauf konzentrieren. Aber die Antwort hast du quasi schon geliefert.
Nochmal, zum einen sind die sich alle technologisch sehr ähnlich. Ich meine, Pool und Roof wird beides an einem Standort bei Barcelona, San Celoni produziert. Aber es gibt auch zwischen den Bereichen verschiedenste Synergien. Wie gesagt, nicht nur maschinentechnisch. Es gibt den Bereich Pool, der jetzt gerade neues Produkt auf den Markt bringen will. Wenn das Wet Flooring, das heißt den ganzen Fußbodenbereich um Pools herum in Nassräumen. Wir haben den Bereich Exterior, der gerade für Terrassen ein Produkt auf den Markt bringt, wo dann halt auch Terrassen-Kunststoffpaneele mit unseren Folien überzogen werden. Und da gibt es Synergien und die beiden arbeiten jetzt zusammen, auch in der Kundenansprache. Auch bei den Themen können wir Customer-Service-Abteilungen weltweit nochmal anders aufziehen. Und da gibt es Synergien zwischen diesen sieben Bereichen. Das haben wir mit Healthcare nicht.
Verstanden. Sag mal gerade in dem Kontext, euch war es ja immer sehr wichtig, ob es noch so ist, du gleich klarstellen, dass diese Market Units, wie ihr sie ja nennt, sehr autark arbeiten können, weil unterschiedlichste Märkte, Marktbearbeitung und so weiter. Also sehr dezentral, sehr viel Verantwortung in die Market Units. Jetzt gibt es natürlich Dinge, du hast welche schon erwähnt, Digitalisierung, die Sustainability-Themen, aber auch zentraler Einkauf. Also ist ja immer die Frage, was mache ich zentral, was dezentral? Werdet ihr zu einem auch durch das, was du jetzt gerade beschrieben hast, mit der Ausnahme Medical, mehr zentralisierte Organisation? Oder sagt ihr, nee, eigentlich weiter so dezentral wie möglich? Wie ordnest du das ein?
Hätte ich fast gesagt, sowohl als auch. Das wäre aber jetzt eine doofe Antwort. Also A, ganz klar, es bleiben diese sieben eigenständigen Units mit ihren entsprechenden Strategien. Aber auch gerade im Rahmen von Spark 2030 haben wir das Thema der Cross-Functional-Themen nochmal fokussiert. Sprich, es gibt einfach übergreifende Thematiken, die alle Market Units betreffen. Das ist nicht nur Einkauf, das ist auch das Thema Digitalisierung. Das ist das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability. Das ist das Thema Empowering Our People. Es macht keinen Sinn, wenn jede Unit da ihre eigene Strategie fährt. Bei diesen cross-funktionalen Themen wird entsprechend zusammengearbeitet und viel mehr als auch früher. Zum anderen versuchen wir auch in anderen Bereichen, ich habe das vorhin angesprochen, da mehr Zusammenarbeit zu treiben, zu pushen, zu erreichen. Das kann bei Produkten sein, wo es Sinn macht, sich zusammenzutun. Ich habe den Bereich Flooring genannt. Wir haben noch einen anderen schönen Bereich als Beispiel, wo wir unseren Standort oder unsere SMU Composites, unsere Marke Composites, die in Buriasco und in Indien produziert für den Automobilbereich und unser Thema Interior Surfaces, sprich für die Innenraumgestaltung zusammenzubringen. In welchem Bereich ist das? Es ist im Bereich Caravan, hatten wir vorhin mal kurz dargestellt. Interior ist der Weltmarktführung in der Weltmarktführer in dem Design, in den Dekoren, in den Prints für die Innengestaltung der Karawane. Und Composites hat ein Leichtbaumaterial, eine sogenannte Wabenplatte, auf den Markt gebracht, womit wir den Caravan-Bereich schon ein Stück weit revolutionieren könnten, indem nämlich die Spanplatte, die dort verwendet wird, durch diesen viel leichteren Lightweight-Kunststoff ersetzen könnten. Und der in Verbindung mit unseren Folien von Interior hat eine wunderbare Anmutung und würde das Gewichtsproblem in der Caravan-Industrie ein Stück weit mitlösen.
Verstanden. So.
Und diese, wenn ich sage cross-funktional, ist das zum einen, was können die Corporate Units, die wir haben, Einkauf, Sustainability, Technik innerhalb der SMUs bewirken, aber auch, was können die SMUs untereinander für Synergien finden?
Wie leicht fällt euch das? Ne? Also es ist ja immer eine Schwierigkeit in ganz vielen Unternehmen, nicht nur Industrie, wenn ich autarke Business Units habe, dann möchte ich ja dort am liebsten wirklich Unternehmertypen haben, die ihre Business Unit als ein kleines Unternehmen verstehen, mit dem Durchdenken all dessen, was notwendig ist, um so ein Geschäft erfolgreich zu machen, was ja hohe also hat immense Vorteile. Ja. Ne? So, und jetzt genau durch das, was du jetzt sagst, ne, wie im Grunde ja Durchlässigkeit dann zwischen bei euch Market Units, bei anderen Business Units dort entstehen soll, damit die gemeinsam arbeiten, aber dann eben auch Effizienzthemen aus der Zentrale. Wie leicht fällt euch das? Also oder an welchen Stellen fällt das schwer? Wo würdest du dir da auch mehr wünschen noch?
Zu sagen, das ist leicht, wäre falsch.
Das
ist
was macht es schwer? Was würdest du sagen, können auch andere von euch vielleicht lernen? Oder was sind so die Herausforderungen dabei?
Immer die Menschen auch, muss man ganz klar sagen. Ich bin ja gestartet im September 2008. Da war das noch sehr schwierig. Also da war es wirklich so.
Was war schwierig?
Das waren so Königreiche, die einzelnen Business Units waren schon Königreiche. Und natürlich gab es dann alle drei Monate gab es halt die Treffen, wo alle halt über ihre Bereiche präsentiert haben. Aber Zusammenarbeit in dem Sinne, lass uns mal gucken, wo können wir Synergien schaffen, gab es nicht. Das ist ein Prozess, den wir dann angeschoben haben.
Wie habt ihr die Menschen dazu dann gekriegt, dass sie dort ihre Haltung ändern? Nicht mehr Königreich, sondern, ja, wie würdest du es heute vielleicht betiteln?
Naja, ich meine, ganz ehrlich, Matthias, Menschen, die 55, 60 sind und die das jahrzehntelang so gemacht haben, die wirst du nicht mehr ändern. Da versuchst du einfach auch über die nächste Generation da einen Wandel zu pushen. Und da befinden wir uns jetzt gerade. Also A, glaube ich wirklich, dass die SMU-Leiter, also SMU heißt Strategic Market Unit, die Geschäftsbereichsleiter, das deutsche Wort, die wir haben, die sind sehr, 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 sehr teamfähig, machen da viel zusammen. Und was ich sehe, ich hatte das auch vorgestern bei der Forschungsdialogen gesagt, die neue Generation, die geht da ganz anders ran. Also jetzt die End-30er, Anfang 40er, die musst du nicht in die Richtung pushen, die gucken von sich aus, hey, das, was ihr da macht im Bereich Customer Service, das ist aber auch spannend für unsere Market Unit. Lasst uns mal reden. Hey, was ihr da macht im Bereich Produktinnovation, das ist aber ein spannender Ansatz.
Enabled ihr das irgendwie? Also sorgt ihr für Formate, Strukturen? Ja. Was macht ihr da ganz praktisch? Was können da vielleicht andere von euch lernen? Was würdest du sagen, hat echt ja, für einen nachhaltigen Impact Wirkung erzeugt, um dieses Königreich-Thema?
Also ein ganz praktisches Beispiel, Matthias, als wir dann Mitte letzten Jahres unsere Strategie Spark 2030, den nächsten 5-Jahres-Zeitraum, finalisiert haben, haben wir Teams zusammengebracht, das war im Juli in Mainz, und haben vorher Cluster gebildet. Das heißt, wir haben, ich sage jetzt die 7 Market Units, nehmen jetzt mal Healthcare raus, die haben wir nochmal in 3 Bereiche geclustert. Das war Construction, Exterior, Pool, Roofcare. Dann haben wir den Bereich Interior Composites zusammengetan und den Bereich Selbstklebefolien, wir nennen das Visual Communication, und unsere Protection Films. Und dann war die Aufgabe ganz klar, dass die Teams ihre Strategien präsentieren, aber aufeinander abgestimmt. Und das war toll zu sehen, wenn du dann siehst, wie diese SMU-übergreifenden Teams zusammengearbeitet haben und am Ende gesagt haben, Mensch, toll, ich habe jetzt ein ganz anderes Verständnis dafür bekommen, was auch die anderen machen, wie die anderen Dinge machen. Und hey, ich sehe hier und da, wir können was zusammen machen. Und aus diesem Meeting heraus, aus dieser Zusammenarbeit heraus, die ja auch über Wochen, über Monate ging, haben sie jetzt auch Teams gebildet, die bestimmte Sachen bereichsübergreifend vorantreiben. Und diese Clusterbildung hat uns da echt, echt geholfen. Und wo man immer denkt, ja komm, ich bin jetzt schon im 18. Jahr dabei und andere noch länger, die kennen ja eh alles. Die wissen ja auch, was die anderen machen. Und nee, also klar, du weißt, was die anderen produzieren. Aber wie die ticken, was die für Marktzugänge haben, wie die Kunden hier und da ansprechen, das ist nicht jedem im Detail so bewusst. Und dass dann diese Learnings mitgenommen wurden, das ist eine ganz tolle Sache. Und auch, sage ich mal, die alten Hasen haben da auch sehr positives Feedback gegeben. Und die Jungen, wie gesagt, die treiben sowieso. Und das ist echt schön zu sehen. Das ist anders als vor 18 Jahren, als ich gestartet bin. Und damals fand ich es eigentlich auch schon toll, aber es wird immer besser.
Stichwort, es wird immer besser, so zum Ende von unserem Gesprächchen. Wenn du nicht mehr da bist, was ist dir wichtig, dass später über dich gesagt wird? Also die Zeit, wo der Carsten hier CEO war, der hat insbesondere was auch immer hinterlassen. Hast du da irgendwas, was dir besonders wichtig ist?
Meine Legacy, meinst du?
Ja, nenn es so.
Lass mich kurz überlegen und wie formuliere ich das? Ich glaube, ich bin da nicht der Typ für, um zu sagen, wenn ich mal gehe, dann sollen sich die Leute daran erinnern an 1, 2, 3. Nee. Also ich würde mir wünschen, dass die Leute sich eher an den Menschen, Carsten Jenik, erinnern und sagen, hey, das war jemand, der hat uns gepusht, aber positiv. Der hat uns konstruktiv nach vorne gebracht. Und an die Zeit, mit dem erinnere ich mich gerne. Ob jetzt mit mir in Verbindung gebracht wird, ein neues Werk in Indien oder eine Nordamerika-Strategie, das ist mir gar nicht so wichtig. Also wichtig ist mir, dass klar, wenn ich gehe, dass Renolith zu dem Zeitpunkt am besten geht, wie es jemals in der gesamten Historie war. Das würde ich mir wünschen, dass Renault wirtschaftlich wirklich weiter sehr, sehr stark und noch stärker dasteht als bisher, trotz aller schwierigen Rahmenbedingungen. Aber viel wichtiger wäre mir die Erinnerung an den Mensch, Carsten Jenicke, dass Leute sagen können, auch gerade Junge, Mensch, der hat mich auf den Weg gebracht, der hat mich gefördert und dank ihm bin ich da, wo ich jetzt bin. Und wenn es einige gäbe, ich sage gar nicht viele, wenn es einige gäbe, die sagen, ich bin jetzt hier in dieser Position und fühle mich unheimlich wohl und kann für Renault unheimlich viel erreichen und ich bin hier dank des Supports von Carsten, das wäre mir sehr wertvoll.
Schön. Und Sie werden sich alle mit Sicherheit auch an den einzigen Vorstand, so wurde mir erzählt, erinnern, dessen Kopfstützen BVB-Überzüge haben.
Ja, das stimmt. Ich biete auch in meinem Büro, biete ich Führungen an, an meinem BVB-Schrein vorbei. Das stimmt. Aber nochmal, ich meine, ich bin Dortmunder. Ich könnte jetzt fragen, ist der Papst katholisch? Ich meine, als Dortmund-Fan, da bist du halt dem BVB, oder als Dortmunder bist du dem BVB verbunden.
Ja, du hast ja sogar studiert, glaube ich auch.
Ich habe an der TU in Dortmund studiert, genau, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, ganz genau.
Alles klar.
In Cham geboren, Kreis Unna, Chamner Kreuz, sind wir alle leidgeprüfte Autofahrer. Aber durch und durch Ruhrgebietler, Vater war Bergmann, bin dann dadurch geprägt und wie sagt ein Kollege auch, Carsten, vergiss niemals deine Wurzeln.
Danke fürs Gespräch. Hat mir viel, viel, viel Freude gemacht, Carsten. Danke, dass du da warst. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat es auch Spaß gemacht. Es waren sehr kurzweilige 1,5 Stunden. Das ist wahnsinnig
schnell. So schnell schon vorbei.
Die Zeit vorbeigeht.
Vielen Dank, Matthias. Hat mich sehr gefreut. Hat viel Spaß gemacht.
Unbedingt den Podcast liken, abonnieren. Hilft uns. Schreibt mir gerne in die Notes, wen ihr statt Carsten hier auch noch gerne sehen wollen würdet. Und welche Themen wir vielleicht hätten ansprechen sollen, die wir nicht angesprochen haben. Auch da danke für Hinweise. Carsten, lieben, lieben Dank. Bis bald.
Vielen Dank, Matthias. Mach's gut. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.